Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast. Heute mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir sprechen natürlich über das National Championship Game.
Masse.
Hallo Loris.
Ja, hallo. Im neuen Jahr frohes Neues an dich und natürlich auch unsere ganzen Zuhörer. Hoffentlich seid ihr gut reingekommen. Habt vielleicht auch ein bisschen feuchtfröhlich gefeiert, so wie wir beide. Und musstet euch dann die Spiele, so wie wir beide, auch nochmal im Real Life anschauen.
Besser war es, ja. Besser war es auf jeden Fall. Aber es hat sich gelohnt. Also ich bin zwar wach geblieben, habe tatsächlich auch ein bisschen was von den Spielen mitbekommen, war dann am Ende aber einfach auch zu müde, weil wir haben ja schon gesagt, irgendwie bis 6 Uhr oder was das dann noch ging. Ne? Und dann war es ganz gut, dass man die Möglichkeit hat, das Ganze eben dann nochmal im Real Life zu gucken und sich das Ganze auch nochmal genauer anzuschauen. Das wollen wir natürlich heute machen, aber vorab, ja, bist du gut reingekommen. Du hast ja schon ein paar Andeutungen gemacht.
Ja, war sehr gut. Und die Footballspiele waren natürlich auch klasse. Also zwei Halbfinals im College-Football ist es ja oft so, dass auch der Unterschied des Coachings und des Talents ein bisschen größer ist als in der NFL, wo ja viele One-Score-Games sind. Aber ich finde trotzdem, dass diese richtig großen College-Football-Spiele sich für mich immer noch irgendwie größer anfühlen als die richtig großen NFL-Spiele, wenn das Sinn macht. Einfach weil, wenn man mal so einen Kracher bekommt, wie wir werden gleich drüber sprechen, Georgia gegen Ohio State, aber auch das TCU-Michigan-Spiel, dann, ja, es ist nicht unerwartet, aber das ist genau das, was man als College-Football-Fan sehen will. Das Spiel ist ein bisschen ein anderes als in der NFL. Und ja, für mich finde ich, fühlen sich diese Spiele halt mit ihren Fanbases, die eben auch, ja, wie will man denn sagen, also wo halt man viele Leute eben Fans dieser College-Teams, vor allem im Süden, eigentlich noch mehr sind als der NFL-Teams. Teilweise, ja, die sicher ist der Super Bowl, ist auch ein riesengroßes Spiel, aber vor allem im Vergleich jetzt zur Regular Season, finde ich immer die College Football Playoffs und auch das National Championship, wenn da so knappe Spiele dabei sind mit so riesen Programs, dann machen die schon richtig Bock und man spürt so richtig, wie wichtig das ist. Ich finde auch die Atmosphäre in den Stadien ist ja mal ein bisschen eine andere mit der Marching Band. Ich will es auch eigentlich gar nicht vergleichen, eigentlich wollte ich nur sagen, dass es eben, ja, dass diese, die Spiele, mich dann immer sogar noch ein bisschen mehr ja, ansprechend kitzeln als die ganz großen NFL-Spiele auch zum Teil.
Ich merke schon, wir reden gar nicht lang drum rum. Wir gehen direkt rein ins Recap der beiden Playoff-Games. Ich muss auch sagen, mich haben die beiden Spiele total begeistert. Mit die besten Playoff-Spiele, die ich in den letzten, also die ich seit Bestehen der Playoffs gesehen habe. Wir haben auch im Vorfeld schon gesagt, das Comedy hat auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen mit der Ansetzung dieser beiden Paarungen. Klar hat Alabama in einem Sugar Bowl gegen Kansas State nochmal gezeigt, wo der Hammer hängt und auch gesagt, wir hätten sicherlich auch mitmischen können. Aber verdient waren es diese vier Teams und dass sich am Ende eben auch die drei gegen die zwei durchgesetzt hat, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, zeigt dann eben auch TCU hat es mehr als verdient gehabt, als Big 12 Team dann eben auch reinzukommen. Und ja, es zeigt auch, es gibt die Überraschungen oder es gibt die vermeintlich schwächeren Teams, die dann eben doch zeigen, dass sie vergleichbar sind mit den Blue-Chip-Programs, wie man so gerne sagt. Das lässt mich tatsächlich auch hoffen, dass wir, wenn wir das 12-köpfige Playoff-Format demnächst haben, dass wir auch dort solche großen Spiele sehen, wo wir vielleicht vorher sagen, naja gut, Penn State gegen Utah, muss das jetzt wirklich ein Playoff-Spiel sein, ne? Aber auch der Rose Bowl war bis zu dem Zeitpunkt, bis sich Rising eben verletzt hat als Quarterback der Utes, war es ein super spannendes Spiel und auch sehr hochwertig. Auch das war sicherlich eines Playoff-Spiels würdig, sage ich mal, dieses Game.
Genauso wie Tulane USC, also ich weiß nicht, wer das absolut gesehen hat, das wäre ja auch dann im 12-Team-Format ein Playoff-Spiel, wie gesagt. Dass Alabama eben das auch sagt und sagt, Leute, wir hätten die Top 4 auch ärgern können, spricht ja auch ein bisschen für eine Expansion dann. Und ich finde, also ich sehe jetzt kein so ein Riesenproblem wie andere Leute mit den Bowl Games. Also ich finde, das interessiert immer noch genug Spieler und die Coaches finden das auch noch wichtig und sicher spielt, geht man ein Bowl Game ein bisschen anders an, ist da vielleicht ein bisschen aggressiver. Aber ich finde, wir haben auch richtig gute Bowl-Games, wo es nicht um die Playoffs ging, gesehen dieses Jahr. Aber die werden halt eben noch wichtiger, diese Spiele, die eh jetzt schon Spaß machen, wenn es dann eben noch darum geht, dass man ja am Ende eine National Championship gewinnen kann. Also ich freue mich total auf das 12-Team-Format. Und vor allem bekommt man einfach von jedem Team noch ein Tape gegen einen super Gegner, was natürlich für uns auch immer wertvoll ist.
Definitiv, definitiv. Lass uns ins Tape gehen, wenn wir so wollen. Beginnen wir mit dem ersten Spiel, Michigan gegen TCU. Michigan eigentlich ab dem ersten Moment des Spiels immer im Hintertreffen gewesen. Hat zwar immer wieder aufschließen können, am Ende aber dennoch knapp verloren. Es waren letztendlich auch, denke ich, zu viele Fehler, die den Wolverines das Spiel gekostet haben, um so über das Allgemeine zu sprechen. Denn wenn du Pick Six wirfst, wenn du an der Goal-Line gestoppt wirst, wenn du an der Goal-Line fumblest, ja, dann sind das letztendlich halt die Scores, die dir am Ende fehlen. Vor allem, wenn du es gleichzeitig dann eben nicht schaffst, TCU in die Schranken zu weisen. Ich meine, man muss sagen, Michigan hatte mehr Probleme damit, TCU zu stoppen, als die Ohio State Buckeyes während der Regular Season. Und das wiederum ist tatsächlich ein Punkt, den man TCU geben muss und den ich, und da halt die Asche auf mein Haupt, und deswegen werde ich mich fürs National Championship Game mit Prognosen auch gut zurückhalten. Das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Wer war für dich, um das zu sagen, der herausstechendste Spieler oder die Spieler, die dafür standen, dass TCU so überragend offensiv gespielt hat?
Ja, wie du schon sagst, TCU, die hatten einen absoluten Sahnetag. Wir gehen gleich nochmal auf die Turnover und auf die Defense ein. Aber offensiv ist der Gameplan ja eigentlich fast komplett aufgegangen. Also ich weiß, der Max Duggan, der hat auch zwei Interceptions geworfen. Aber trotzdem eigentlich hat man den Ball bewegt. Man hat immer wieder Lücken aufgerissen mit dieser Offensive Line. Imari DeMarcado, der ein starkes Spiel hatte, der das dann auch am Ende so ein bisschen, der Closer war mit dieser O-Line. Also das hat man auch gezeigt, dass man Michigan in diesen Momenten 1-1 mit dieser Physis mitgehen kann, die wir gesagt haben, die Michigan hat, über die sie kommen. Und ja, offensiv dann auch Quentin Johnson, der Star Receiver, der glaube ich 6 Catches für über 100 Yards hatte. Immer wieder halt auch in großen Momenten bei großen Third Downs auch mal ein Chunk Play bekommen hat. Also du brauchst ja auch das Passing Game, um 51 Punkte zu scoren, die du am Ende auch brauchtest, eigentlich einer durchwachsenen Defensivleistung, aber man hat es halt als Defense immer wieder geschafft, diese Big Plays zu setzen. du hast eben schon den Fumble an der Goal-Line angesprochen. Die Winters, der ein unfassbares Spiel hatte, hatte noch einen Pick-6, der Linebacker. Also man hatte auch ein paar Coverage-Busts. Ich glaube, Ronnie Bell, ja genau, der war es, der war einige Male frei hinter der Defense. Damit hat Michigan dann auch wieder diese Big Plays gehabt. Wie du schon sagst, man war dauerhaft im Hintertreffen. Man kam immer wieder dran, aber dann im selben Moment hat auch dieses TCU-Team gemacht, was sie irgendwie schon immer dieses Jahr, was sie immer hingekriegt haben, was sie immer bewiesen haben, dass sie halt die mentale Stärke haben, von Rückschlägen sich zu erholen, immer wieder Big Plays zu machen. Und ja, die Turnover für mich haben das Spiel zugunsten von TCU entschieden. Ich habe ja gesagt, die können Michigan schlagen, aber sie brauchen halt ein bisschen Glück. Du brauchst halt, musst halt vielleicht mal einen Turnover mehr forcen. Und die zwei Situationen, eigentlich diese 14-Punkt-Swings, die es gab, einmal mit dem Fumble direkt beim ersten Drive an der Goal-Line und dann mit dem Pick-6 bisschen später von Dee Winters, die haben für mich im Endeffekt den Unterschied gemacht. Sicherlich gehört zu dem Spiel noch anderes dazu, aber ja, TCU mit einem absoluten Sahnetag, aggressiver Gameplan und ja, mich freut's auch für die Jungs, weil da die wollte lange Zeit so richtig keiner drin haben und jetzt haben sie eben gezeigt, dass sie ein Michigan-Team, was für mich auch vielleicht nicht so talentiert war wie Ohio State, wie Georgia, wenn man sich jetzt das NFL-Talent bei Michigan anguckt, trotzdem natürlich ein sehr gutes Team. Aber nach diesem Ohio State-Spiel vielleicht auch ein bisschen überbewertet war. Weil wenn man sich die ganze Saison anguckt, war das auch ein Team, das mit Purdue Schwierigkeiten hatte und nicht immer eben so stark war wie an diesem Tag, wo man im The Game ein Top-Spiel hatte. Sicherlich hätte man auch hier gegen TCU gewinnen können mit ein bisschen Glück. Aber ja, im Endeffekt hat TCU das Spiel auch verdient gewonnen. Das heißt jetzt nicht, dass Michigan es verdient verloren hat. Aber gut, lass uns was mal mit den Phrasen.
Und jetzt, um das schon mal vorwegzunehmen, mit Alexander Honig und Brandon Coleman, ein Deutscher, ein Deutsch-Amerikaner, jeweils mit dabei. Alexander Honig war auf jeden Fall im Jersey. Ich muss gerade überlegen, hast du ihn spielen sehen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, dass Ich habe es im Gefühl, dass er Snaps gesehen hat, aber ich bin mir nicht sicher tatsächlich.
Kannst du ja auch nicht genau sagen.
Nee, ne? Okay. Aber sollten wir auf jeden Fall drauf achten. Er bekommt auf jeden Fall jetzt Aufmerksamkeit. Also du hast gesehen, dass er nicht irgendwo Redshirt irgendwo am Rand stand oder so, sondern er war schon auch Teil. Ich habe Momente gesehen, in denen er mit seinen Mitspielern gejubelt hat und so. Also es ist ja, er ist, glaube ich, nicht mehr weit davon weg, dass er als wirklich guter Athlet, der ist nächstes Jahr bei TCU unter diesem sehr guten Coach Sonny Dykes, den man dafür auch einfach Lob geben muss, was dieses Team in diesem Jahr geschaffen hat, der da echt Spielanteile kriegen kann. Also Sonny Dykes dazu auch nochmal kurz. Ja, TCU, ich fand es eh bemerkenswert, was diese Mannschaft in diesem Jahr geleistet hat, wenn man bedenkt, wo sie letztes Jahr noch stand. Sie war nicht schlecht, sie war im Mittelfeld der Big 12, etwas so am Kratzen an die Spitze, aber ne, und wenn man bedenkt, dass sich jetzt vom Spielermaterial her wenig verändert hat, man mit Zach Evans sogar noch einen Running Back verloren hat, von dem man vor der Saison gesagt hat, das ist tatsächlich ein Key Verlust, ein Schlüsselverlust für die Horned Frogs, ob sie den überhaupt kompensiert bekommen. Und ja, jetzt sprichst du ja schon über DeMercado und über Kendra Miller, der jetzt in diesem Spiel vielleicht nicht unbedingt der Faktor gewesen ist, es vielleicht im nächsten wieder sein kann, der auch so über die Saison gute Spiele gezeigt hat. Ja, TCU verdient am Ende auch gewonnen, das muss man so sagen. Ja, dann haben wir das zweite Spiel, die Ohio State Buckeyes gegen die Georgia Bulldogs. Am Ende entscheidend ein 50-Yard-Field-Goal-Versuch, bei dem ich gesagt hätte, als Coach kannst du vielleicht an der Stelle auch wissen, dass das einfach nicht in deinem Kicker steckt. Vielleicht was anderes nehmen, denn der war ja nur wirklich sehr weit vorbei und da hätte man, also es hätte man anders planen können. Was mich so zu dieser Frage bringt, so ich habe das auch bei Twitter, habe ich das nochmal behandelt. fehlt den typischen College-Coaches dann an so einer entscheidenden Stelle auch die Erfahrung, wie man kritische Momente, kritische Schlussphasen vernünftig callt, um in solchen Momenten sich in eine bessere Field-Position zu bringen oder auch Entscheidungen zu treffen, Wahl der Timeouts und so weiter. Ich meine, Jim Harbaugh kritisiere ich bei Michigan so ein bisschen dafür, weil ich denke, ey, der hat halt Playoff-Erfahrung, National Football League und so weiter. Der muss es halt eigentlich besser können, hat es dann aber bei gegen TCU eben auch nicht wirklich gut gemacht. Aber einem Ryan Day gebe ich dann auch so, ja, wie viele Spiele dieser Art, die so eng waren, hat er bisher mit den Buckeyes gehabt als Head Coach, weißt du? Ist natürlich schade, dass es am Ende daran hängt, aber Georgia hat eben aufgrund des vergebenen Field Goals am Ende super knapp mit 42-41 gewonnen. Ich spreche selber an, weil ich während der Saison öfter mal Kritik geäußert habe an CJ Stroud, der ja mir einfach zu langweilig gespielt hat, sage ich mal. Das habe ich ja auch genauso gesagt. Der einfach das gemacht hat, was man halt erwartet von einem guten Game Manager. Ja, der aber natürlich auch, das muss man auch sagen, kaum in der Saison mal aus der Reserve gelockt wurde. Jetzt gegen Georgia musste er tatsächlich kreativ spielen, Spielzüge verlängern, erweitern, auch auf Druck der Bulldogs reagieren. Und das hat er sagenhaft gemacht. Also als Bears-Fan sage ich nur was Besseres. Ein besseres Spiel hätte Stroud aus Bears-Sicht, die noch einen Trade-Partner eventuell suchen, wahrscheinlich gar nicht spielen können. Denn der hat, glaube ich, nochmal für viele, viele Ausrufezeichen auf den Notizzetteln der Scouts und auch der GMs, die sich natürlich solche Spieler auch unbedingt ansehen, gemacht. Also da werden einige GMs, die einen Quarterback suchen, gesagt haben, wow, CJ Stroud, das könnte mein Mann sein. Also es war ein sehr, sehr starkes Spiel von ihm.
Ja, unfassbares Spiel von CJ Stroud. Für mich hat Ohio State so genau das gemacht, was ich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ich habe das 1:1 vorhergesagt, aber ich konnte es mir irgendwie sehr gut vorstellen, weil eben die Kritik nach dieser Michigan-Niederlage, wo sich das Stadion so ein bisschen, die Stimmung auch im Heimstadion so ein bisschen gegen die Mannschaft gedreht hat, wo eigentlich viele gesagt haben, ey, die sind nicht physisch genug, die sind nicht mental stark genug, die sind nicht aggressiv genug, das ist ein Team, die sind im September und Oktober gut, aber kommt der November, Dezember, wenn es richtig kalt ist, dann vermasseln sie es wieder. Und dieser CJ Stroud, der ist eben, wie du schon sagst, also ich überspitze es jetzt hier ein bisschen, der ist halt nur ein Game Manager und der steht nur in der Pocket rum und wirft zu seinen ganzen 5-Star-Receivern. Und das hat man sich so richtig schön zu Herzen genommen und das irgendwie umgemünzt und umgewandelt in ein Spiel, wo man, glaube ich, bis in die Haarspitzen motiviert reingegangen ist, von Anfang an physisch war, von Anfang an aggressiv war, gegen eine super Defense von Georgia auch immer wieder CJ Stroud auch riskant gespielt hat, eigentlich das ganze Spiel mit seinen Scramble Drills mit dem Feuer gespielt hat und das aber auch ja sagenhaft stark gemacht hat. Hat einen so ein bisschen erinnert an Joe Burrow in den besten Tagen, wo er immer mal solche Snaps hatte, wo du ihn irgendwie nicht anfassen konntest, dann obwohl er nicht den allerstärksten Arm hat und nicht jetzt Lamar Jackson als Athlet ist, immer noch beide, sicherlich beide gute Athleten, einfach diese Ruhe und dieses Selbstvertrauen hatten und auch einfach die Klasse, um dann noch Plays zu machen. Den einen, wo dann die Diskussion wegen Targeting war, den wirft er eigentlich weg, denkt man, und plötzlich fängt den Marvin Harrison fast. Und das gegen eine Defense, die eigentlich auch, gut, es gab jetzt das LSU-Spiel, wo LSU in der zweiten Halbzeit, wo das Spiel rum war, ja viele Passing Yards gemacht hat, wo Georgia auch eher konservativ dann gespielt hat, wo dann alle sagen, ey, gut, so war die Leistung wirklich so stark, guck mal Jaden Daniels oder Nussmeier, wer da noch drin war. Also das kannst du einfach nicht vergleichen, weil das hier war ein Spiel, was von vorne bis hinten total knapp war, am Ende mit einem Field Goal entschieden wurde, in dem CJ Stroud dauerhaft von dieser Top Dogs Defense ja gefordert wurde und einfach unglaublich gespielt hat. Und ich glaube, sich jetzt auch wieder mit dieser Leistung für gewisse Teams auch in die Konversation mit und gegen Bryce Young spielt. Also er ist nicht die klare Nummer 2, auch nach diesem Spiel. Es gibt immer noch Teams, die Größe von Bryce Young kritisch sehen werden. Da hat CJ Stroud überhaupt keine Probleme. Es gibt immer noch Teams, die sagen, okay, in der Pocket ist er finden wir Stroud eh besser. Und jetzt zeigt er noch, dass wenn wir ihn vielleicht ein bisschen dass wenn wir das konstant aus ihm rauskriegen, ist er der bessere Quarterback, hat vielleicht auch einen besseren Arm. Also, ihr hört vielleicht, ich habe mich zwar selbst vor ein paar Wochen, weil einfach Bryce Young so stark gespielt hat und das ist nichts gegen Bryce Young, auch eher deutlich für Bryce Young ausgesprochen in dieser Debatte, aber vielleicht habe ich da schon ein bisschen zu früh meine Entscheidung getroffen. Also ich finde, CJ Stroud ist nicht so weit davon weg und es sind wirklich zwei Quarterbacks in dieser Klasse, die es absolut wert sind, in den Top 2, 3 Picks, wo auch immer sie dann gehen, mit Trades, wenn jemand sagt, ey, Will Anderson und Jalen Carter, die können wir nicht auf dem Board lassen, wir werden es sehen, gehen werden und das ja auch verdient so früh gedraftet werden, höchstwahrscheinlich. Über die anderen müssen wir jetzt nicht sprechen, aber ja, großer Respekt an Ohio State. Die hätten den Sieg verdient gehabt, meiner Meinung nach, waren eigentlich das Spiel über besser. Aber Georgia auch, muss man auch mal kurz sagen, also diese ganze Geschichte über Stetson Bennett, ich habe das ja auch schon öfter angesprochen, und über Kirby Smart und dieses Team, wo es immer hieß, Kirby Smart gewinnt keine großen Spiele, er macht immer die falsche Entscheidung auf Quarterback. Jetzt haben die seit letztes Jahr das SEC Championship Game gegen Alabama nichts mehr verloren, sind jetzt haushoher Favorit gegen TCU im National Championship Game, wo wir gleich noch zu sprechen kommen. Also da hat Kirby Smart mit dieser Entscheidung, die belächelt wurde, vielleicht ja die beste Entscheidung seiner Coaching-Karriere bis jetzt getroffen, Stetson Bennett als Quarterback hinzustellen, der auch wieder gezeigt hat, sicherlich kamen die auch übers Run-Game, aber auch am Ende gezeigt hat, dass er eben schon, weiß ich nicht, 6 Jahre im College ist, schon alles gesehen hat, schon Trophäen gewonnen hat, auch diese Ruhe hatte, am Ende die Plays zu machen. Und irgendwie ist der Junge mit diesem Team schwierig gegen den anzukommen und zu denken, dass er es nicht irgendwie schafft, das Spiel noch zu drehen. Wenn man sich die Bulldogs anguckt, vielleicht wird das mit einem anderen Team, das nicht so viel Talent hat, anders aussehen, aber das ist ja egal. Das ist ja für den Fall relativ wurscht. Also ja, ein Riesenspiel, ein spannendes Spiel, ein Spiel, was eigentlich keinen Verlierer verdient hätte. Im Endeffekt, wie du dann schon sagst, der Kick. Als Kicker bist du immer der Depp, wenn du ihn am Ende nicht machst. Es war ja auch noch Zeit auf der Uhr. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich kritisieren kann. Im Endeffekt sind diese Kicker und Ruggles, oder ich glaube, seine Mutter hat es ja auch nochmal in den sozialen Netzwerken hochgeladen, dass das sein Job ist und dass er unglaublich dankbar ist, auch für den Support, den er vor und nach dem Kick und in seiner ganzen Karriere auch von Ryan Day und dem Buckeye-Staff bekommen hat. Und ich glaube, dass auch seine Karriere hoffentlich für ihn nicht definiert. Sicherlich wird es das für ein paar Ohio State-Fans tun, aber Ruggles, der trotzdem eigentlich ein guter Kicker war und vielleicht auch noch in der Zukunft ist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm aussieht, ob er noch, wie viele Jahre er noch eligible ist. Aber es ist dann natürlich unglücklich, wenn du in so einer Drucksituation das Ding dann so weit vorbeischießt. Aber im Endeffekt ist es sein Job. Im Endeffekt sagt er, ey, von 50, die kann ich machen. Das ist meine Range. Im Endeffekt sind die Jungs auch so mental aufgestellt, dass sie die Kicks machen wollen. Und viele können dann eben auch, und ich glaube auch bei Ruggles, zumindest was er so nach außen zeigt, kann er auch damit leben, ihn jetzt eben nicht gemacht zu haben. Und es ist für Ohio State so ein bisschen die Saison von was wäre, wenn. Also sicherlich ein Team, was, ja, was wäre, wenn gegen Michigan ein paar Dinge anders gelaufen wären, man da vielleicht nicht so am eigenen Druck gescheitert wäre. Was wäre, wenn dann trotz all dem dieser Kick reingeht? Also, ja, ein
dann
Team, was dieses
Spiel
Jahr auch
das Finale sein können.
Ja, ganz locker und auch hochverdient drin sein können.
Ja, und dann hätte dieses Spiel das Finale sein können, ja.
Genau, trotz vieler Kritik, die sie eben ja, von allen Seiten eigentlich bekommen haben. Und
wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, also, bekommen. Entschuldigung?
Ja. Bitte?
Sag's nochmal.
Nee, ja, die Kritik, die sich jetzt nach dem Spiel eigentlich trotz Niederlage eigentlich dann jetzt auch mal ein bisschen abflachen sollte.
Ja, zum Thema Kritik, also ich habe es tatsächlich auch am Anfang gar nicht so gemeint, dass ich sage, ich kritisiere das, sondern ich glaube einfach, dass das Erfahrungswerte sind, die dann einfach fehlen. da an so einer Stelle. Warum so eine Situation in den letzten 2 Minuten in so einem wichtigen Spiel auch nicht mit einem Playoff-Spiel der National Football League vergleichbar ist. Weil dort dann einfach sowohl bei den Spielern, aber auch bei den Coaches, die Erfahrung in solch kritischen Situationen ist, die du einfach in der National Football League nahezu jede Woche hast, weil die meisten Spieler dort einfach One-Score-Games sind und du dich ganz oft in solche Two-Minute-Situationen halt begibst. Und das hast du sonst in keiner Liga. Das hast du nicht im College-Football, das hast du auch nicht hier in der European League of Football, hier in der GFL. Das sind für dich neue Szenen. Hat man auch dieses Jahr im German Bowl gesehen. Da war auch, hast du dich gefragt, so, was ist denn das? Ne? Weil wenn du jede Woche die National Football League siehst, denkst du, was ist denn das für ein Clock-Management? Ne? So, aber nee, es ist doch ganz logisch. Wenn du diese Erfahrungswerte nicht hast und das eigentlich nur im Training regelmäßig machst und auch da kommt es dann zu kurz, weil du einfach weißt, es ist halt nicht so relevant wie in der National Football League. Dann passiert das halt, ne? Lass uns noch ein letztes Wort, oder, nee, warte, zu CJ Stroud würde ich noch sagen, fändest du...
Kann ich ganz kurz, die Kritik war eher so, das war eher so auf die, was das Ohio State Team an sich in den letzten Wochen vor diesem Spiel bekommen hat, jetzt eher weniger auf deine Kritik. Da hast du vollkommen recht, und wir müssen natürlich auch vergleichen, CJ Stroud, der Junge ist 20 oder 21, wenn Tom Brady das jede Woche macht und irgendwie in den letzten Minuten noch was raushaut, wie alt ist der mittlerweile? 45. Der hat jede Defense, jeden Blitz, alles schon gesehen. Es sind sicherlich einmal die Coaches, aber eben auch die Spieler. Und die Spieler in der NFL, die absolute Pros sind.
Ja, absolut.
Und ich will jetzt nicht sagen, da hat man anderes Vertrauen, aber da hat man eben man trainiert auch mehr, man ist mehr zusammen, man hat diese Drucksituationen eben öfter in der NFL, wie du schon sagst. Vollkommen richtig. Ja. Ist sicherlich wäre sicherlich auch eine ganz interessante mentale, psychische Analyse, die man da mal, man das mal vergleichen könnte.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen zum Schluss, bevor wir auf das National Championship gehen und versuche es kurz und knapp zu beantworten. So, wäre es, oder wir stellen uns kurz die Situation vor, du sitzt im War Room der Houston Texans, es geht jetzt darum, darüber zu diskutieren, CJ Stroud, Bryce Young, und da sitzt halt der erfahrene Scout neben dir und sagt, CJ Stroud hat das beste Spiel seiner College-Karriere gegen die beste Defense im wichtigsten Spiel seiner Karriere gemacht. Würdest du da mit dem Kopf schütteln oder würdest du sagen, jo, genau?
Nee, ich hab gerade schon genickt, also ist...
Das sieht ja keiner.
Ach so, ja. Das stimmt. ist ein völlig richtiges Argument. Und das ist auch das Spiel, was man sich sicherlich, die Area Scouts, die gucken jedes Spiel von Ohio State, wenn sich, sicherlich haben auch die Scouts von den Texans alle Spiele gesehen, aber wenn es jetzt wirklich, wenn man 3 Wochen vor dem Draft noch nicht weiß, an Nummer 1, wen nimmst du, dann schaut sich der Director of College Scouting, setzt sich mit dem GM hin und dann schauen die Ohio State gegen Georgia. Das ist, vielleicht danach noch das Michigan-Spiel, aber dieses Spiel, wie du schon sagst, das hat gezeigt, dass er so einen großen Moment geschafft hat, im wichtigsten Spiel eine absolute Top-Leistung auszupacken. Und das war's. Also es war eine absolute Top-Leistung.
Kurz und knapp, mein Lieber. So. Okay. Kommen wir jetzt zum National Championship Game, unsere Vorschau. Im National Championship Game treffen die TCU Horned Frogs, wie besprochen, mit 13-1 auf die ungeschlagenen Georgia Bulldogs 14-0. Die große Frage, kann der amtierende Champion seinen Titel verteidigen oder gewinnt jetzt nach 17 Jahren zum ersten Mal wieder ein Big 12-Team die große Trophäe, wobei da wahrscheinlich niemand gesagt hätte, das nächste Team, das schafft, sind die TCU Horned Frogs. Ich müsste glatt überlegen, ob die vor 17 Jahren überhaupt schon ein Big 12-Team gewesen sind. Das Spannende finde ich so ein bisschen, als die beiden das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, das war 2016, da standen die beiden im Liberty Bowl. Georgia stand bei, ich glaube, bei 8-6, TCU bei 7-7. Beide waren so, ja, man hat es irgendwie mit Hängen und Würgen noch in so ein Bowl-Game, so ein eher unwichtiges Bowl-Game geschafft. Das ist doch schon mal echt ein krasser Progress. Wenn man bedenkt, so in 6 Jahren haben die beide wir sind praktisch im absoluten Mittelfeld, sind wir in der Spitze. Das muss doch eigentlich jedes College-Programm motivieren, was jetzt gerade da steht, was immer wieder sagt, oh, Alabama, und wir haben sowieso keine Chance, und die Buckeyes, und die rekrutieren, und hier Namensrechte und Geld und alles regiert, ne? Es geht, oder? Es geht.
Ja, und es geht auf total unterschiedlichen Wegen auch. Wenn man jetzt mal die beiden Teams vergleicht, 2016 Liberty Bowl, das war das erste Jahr von Kirby Smart, der ein Georgia-Programm übernommen hat, was, glaube ich, die 5 Jahre zuvor, ich sag jetzt einmal 5 Jahre, vielleicht waren es auch 4 oder was weiß ich, im Recruiting nicht mehr so stark war, eigentlich ihren Möglichkeiten weit zurückgeblieben sind. Und wo man dann diesen Defensive Coordinator von Alabama geholt hat, in Kirby Smart, der sich in Georgia auch in der Highschool-Szene sehr, sehr gut auskannte, und der dann da Jahr für Jahr es geschafft hat, 5 Stars ranzuholen, die Top-Spieler aus dem Staat in Georgia und eigentlich aus dem gesamten Süden. Mittlerweile rekrutiert er die Top-Leute auf nationaler Ebene, und sich das über Jahre, dann 2018 stand man dann das erste Mal in der National Championship, hat das Ganze dann letztes Jahr gewonnen. Dieses Jahr ist man wieder Top-Favorit, also über Jahre hat man sich das aufgebaut. Auf der anderen Seite haben wir TCU, die damals mit Gary Patterson, der langjähriger, auch hoch angesehener Coach bei TCU war und auch sicherlich da einen guten Job gemacht hat, auch das Jahr zuvor fast in die Playoffs gekommen wäre, mit der kontroversen Entscheidung, dann lieber Ohio State reinzunehmen. Und da, der war bis letztes Jahr der Head Coach bei TCU, und dieses Jahr holt man einen neuen Mann.
Sonny Dykes.
Sonny Dykes, genau. Und plötzlich ist man eigentlich ohne jetzt die ganzen 5-Star-Recruits, ohne die ganzen, also hat im Prinzip das Roster genommen, was da war, und hat das umgemünzt in eine Einheit, die vielleicht nicht unbedingt durch individuelles Talent, auch wenn man sicherlich viele talentierte Spieler hat, ich will das gar nicht absprechen, aber es kann keiner hier sitzen und das Argument machen, dass TCU ein talentierteres Team ist als, was weiß ich, Ohio State oder Georgia oder Alabama oder, weiß ich nicht, sogar Texas, also wenn man sich nur mal das NFL-Talent auf allen Seiten anguckt, und hat geschafft, da eben eine Einheit draus zu formen, und das innerhalb von einem Jahr ist für mich eine der besten Coaching-Leistungen und wird als eine der besten Coaching-Jahre für jeden Coach, wenn wir vielleicht auf die 2020er zurückgucken, in ein paar Jahren festgehalten werden. Also zwei Teams, die es auf ganz unterschiedlichen Wegen gemacht haben, aber das TCU-Beispiel zeigt auch, dass man so ein Team auch schnell rumdrehen kann und so ein Turnaround schnell machen kann. Das ist natürlich nochmal schwieriger und nochmal einzigartiger, aber.
Ja, und wir haben mit Sonny Dykes haben wir einen Coach, der eben ja auf der einen Seite natürlich in Texas sich auskennt, dort gut rekrutiert, aber eben auch was eben zeigt, dass man einen Honig aus Deutschland holt, dass man eben auch über den Tellerrand schaut. Das finde ich auch tatsächlich eine interessante Randnotiz, die ich bei der Recherche festgestellt habe. Emery DeMercado kommt aus Inglewood. Genau da, wo das Spiel stattfindet. Also wenn der Junge nicht brennt, nachdem er jetzt beim letzten Spiel schon rund um 150 Rushing Yards hingelegt hat und einen Touchdown gemacht hat, jetzt quasi nochmal einen draufzulegen. Grad Transfer hat auf jeden Fall auch die Chance, hier nochmal ein richtig großes Statement zu setzen, auch Richtung Draft, wo er zwar, soweit ich weiß, noch nicht geklärt hat, aber wenn es jetzt gerade so weiterläuft als Transfer,
ich glaube,
sollte er sich das überlegen, ne?
Ich glaube, der hat keine Eligibility mehr und kommt auch zum NFLPA Collegiate Bowl Stand jetzt. Also haben ihn eingeladen.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Angenommen, wenn er jetzt natürlich nochmal so gut spielt, kann es natürlich auch sein, dass nochmal jemand anderes Klopfen kommt. So ist das als für uns beim NFLPA Bowl. Andererseits selbst vielleicht andere, bei denen wir dann wieder den nächstbesten wegholen, in Anführungszeichen, genauso. Ja.
Aber auf der anderen Seite sage ich mir mal, gerade mit der Tatsache, dass er aus dem Vorort von Los Angeles kommt oder aus der Metropolregion, ne, es ist ja fast seine Heimat, vielleicht sagt er sich auch, das nehme ich mit, weil ein bisschen was, auch wenn er gut spielt, kann er sicherlich noch gebrauchen. Also da drücke ich euch die Daumen, dass ihr ihn da landen könnt. Und dann sind wir praktisch auch schon bei den Key-Matchups, beziehungsweise bei den Spielern, die man hervorheben muss. Sicherlich die beiden Running Backs, Emery DeMercado und Kendra Miller, die versuchen müssen, ähnlich stark gegen eine physische D-Line zu laufen, wie sie es bereits gegen Michigan gemacht haben. Mit Max Duggan hast du einen Quarterback, der ja gegen Michigan, dem man es vielleicht auch ein bisschen leicht gemacht hat, indem man einem mobilen Quarterback viel zu viele Blitzes gegeben hat, finde ich. Und da kann man schon mal bei Kirby Smart von ausgehen, weil es ja auch so gar nicht seine Philosophie ist, die ganze Zeit nur aus allen Rohren zu feuern, sondern eher einfach mit den vier Mann da an der Line zu dominieren, beziehungsweise Spieler variabel durchzumischen, aber eher halt immer mit vier Leuten zu kommen, auch wenn das dann manchmal die Inside-Linebacker auch sind, die durchstechen. Das ist etwas, was, denke ich, Max Duggan vor eine größere Herausforderung stellen wird, weil er häufiger gegen engere Coverages spielen muss. Und das ist dann ein Faktor in meinen Augen. Ja, da kommt Quentin Johnson halt noch mal mehr zum Tragen. Gegen Kelee Ringo, ja, wahrscheinlich sehen wir jetzt gerade das Matchup zwischen dem ersten Wide Receiver, der gepickt wird, und dem ersten Cornerback, der gepickt wird. Also es könnte so passieren. Also viel, viel mehr geht halt nicht, muss man halt sagen. Also das ist schon das stärkste Matchup, was beide wahrscheinlich in diesem Jahr kriegen, wenn ich's durchrechne, gegen wen Georgia bisher gespielt hat. Ja gut, Georgia hat zumindest gegen Hyatt schon gespielt. Das ist auch... Und Tillman, ja. Aber ich glaube, in dieser Kombination ist es ja wahrscheinlich das stärkste Receiver-Cornerback-Matchup, was wir in diesem Jahr geboten kriegen, was dann eben auch sinnbildlich für dieses National Championship Game steht, sage ich mal.
Für den jetzigen Draft schon. Wir haben ja aber auch zumindest eine Halbzeit Ringo gegen Marvin Harrison Jr. gesehen.
Haben wir.
Also der Junge hat im College Football Ringo jetzt dann auch alles gesehen. Ich werde mir ihn auch nochmal näher angucken. Wir haben ja, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen ein bisschen, als wir den Mockdraft gemacht haben, über die Corner gesprochen, wo ich auch gesagt habe, ich bin da noch recht unentschlossen. Bei Ringo, was zumindest die Tape-Study angeht, muss sich dann jeder wirklich relativ sicher sein, was der Junge jetzt kann und was er nicht kann. Weil der hat ja jetzt öfter mal gegen NFL-Talent, also auch gegen LSU, da hat er es ja auch mit Keishon Boutte zu tun bekommen, und die vier anderen LSU-Receiver, die stark sind. Also das ist, ja, viel besser geht's eigentlich für uns gar nicht. Und ja, das Matchup gegen Quentin Johnson, auch für Quentin Johnson wichtig.
Absolut. Absolut.
Oder vielleicht für ihn noch wichtiger, wenn man sich anguckt, gegen wen Kelee Ringo schon gesehen hat. Sicherlich die Cornerback-Klasse ein bisschen stärker als die Receiver-Klasse stand jetzt. Quentin Johnson hat sich ja da so ein bisschen abgesetzt. Aber ja, wenn er hier das natürlich ein richtig starkes Spiel hinlegt gegen Kelee Ringo, dann wird ihm das natürlich auch nochmal sehr weiterhelfen. Dann kann er vielleicht auch in diese Sphären aufsteigen, dass man sagt, ey, das ist ein klarer Top-10-Spieler.
Auf jeden Fall für TCU ein sehr wichtiges Matchup, denn Quentin Johnson werden sie brauchen. Das hat man auch gegen Michigan gesehen. Das ist einfach ein Spieler, der macht einen Unterschied, und das gefällt mir auch mehr und mehr an Quentin Johnson, dass er es schafft, in solchen Spielen eben auch wirklich zu zeigen, ich bin hier der beste Spieler auf dem Feld, und das zeige ich euch jetzt allen mal. Apropos bester Spieler, wenn wir schon über die Defense von Georgia reden, was sagst du zu Jalen Carter bisher in den Playoffs? Der darf noch ein bisschen, oder? Was meinst du?
Ja, ich hatte mir eben, bevor wir in den Call rein sind, hatte ich mir ein bisschen die Ohio State O-Line am Film die ersten zwei, drei Quarter gegen die D-Line angeschaut, und da waren schon so ein paar Holding-Calls, die du auch in der NFL nicht kriegst, die aber, wo du dir dann denkst, ey, eigentlich spielt der Junge wieder total stark und ziemlich dominant und wird dann hier einfach mal gehalten und getackelt, und währenddessen wirft Stroud halt den 50-Yard-Pass downfield. Nachher sagt jeder, ey, krasse Offense, aber wie es so ist, also Offensive Line zu spielen ist ja auch schwer, das wissen wir. Aber ja, mit Sicherheit kann da noch mehr kommen von ihm. Wir haben es ja auch gesehen in so einem Spiel wie LSU in der ersten Halbzeit, wo er ja LSU das Spiel mehr oder weniger kaputt gemacht hat, wo die nicht innen laufen konnten, wo die keine Zeit hatten, den Ball zu passen. Diese Game-Wrecker-Ability hat er. Für mich kommt es aber ein bisschen mehr in diesem Spiel wirklich auf die Run-Defense der Buckeyes an, bin ich ganz ehrlich, weil ich Max Duggan, also er ist halt nicht CJ Stroud, das ist schon mal klar. er ist auch, glaube ich, unter Druck, wird er, was das Passen angeht, nicht so stark sein. Sicherlich kann er dann laufen und hat da auch seine Qualitäten. Aber im Endeffekt muss Georgia das machen, was Michigan nicht hinbekommen hat, vor allem mit der Interior Defensive Line, mit den Linebackern, dieses Laufspiel stoppen. Dass auch wenn TCU einen Vorsprung kriegen sollte, und du hast ja gesagt, du willst mit Vorhersagen und Predictions zurückhalten. Ich würde nachher gerne noch eine raushauen.
Irgendeiner muss es ja tun.
Genau. Vielleicht habe ich ja weiterhin Glück. aber ja, genau, das Laufspiel werden sie stoppen müssen. Da wird auch Jalen Carter ein großer Teil von sein. Da werden die Linebacker ein großer Teil von sein. Das ist Stackhouse, der andere Defensive Tackle ist. Und Jalen Carter wird eben das Matchup kriegen gegen Steve Avila, den linken Guard, und den Center Allen Lee, die beiden Jungs haben wir schon gegen Marzi Smith angesprochen bei Michigan. Ich sag jetzt einfach mal so, ohne mir das Tape näher angeguckt zu haben, das haben die beiden Jungs gewonnen, das hat die TCU O-Line gewonnen. Trotzdem ist Jalen Carter und diese Georgia Defensive Line nochmal eine bisschen andere Hausnummer, aber man darf die Jungs sicherlich nicht unterschätzen, und wenn da wieder alles passt und wenn sie es wirklich schaffen, Jalen Carter ein bisschen, ja, wie will man denn sagen, zu entschleunigen, man kann ihn ja nicht stoppen, vielleicht auch mal hier und da durch das clever getimte Hold, was dann eben nicht gecallt wird, dann ist das auch ein Matchup, was sie gewinnen können. Ja, mir ist jetzt irgendwie nichts Besseres ein.
Ja. Nee, fand ich gut. Du, wenn der Ball die Seiten wechselt, die Winters, du hast gerade schon darüber gesprochen, was er für ein überragendes Spiel gegen Michigan gezeigt hat. Wie wichtig ist die Winters in einem Spiel, wo du das stärkste Tight End Duo im College Football vor dir hast, wo du eine Offense hast, die gerne auch über diese beiden Männer spielt, mit Brock Bowers und Darnell Washington, und wo du natürlich mit Kenny McIntosh einen physischen Running Back hast, der es einfach auch schafft, wirklich eine Defense zu zermürben. Wie wichtig wird die Winters, also wird eine erneut starke Performance von die Winters für den Ausgang dieses Spiels sein?
Ja, wie du schon sagst, also die Georgia Offense, gerade als man ein paar Probleme auf Wide Receiver mit Verletzungen hatte, hat man ja auch jetzt noch mit Ladd McConkey, obwohl der natürlich auch eher jemand ist, der über die Mitte und mit tiefen Receptions kommt. Aber ja, die Running Backs, fangen wir da an. Kenny McIntosh ist ein super Athlet, der auch physisch ist, wie du sagst, aber der auch als Receiver extrem gefährlich ist. Den muss jemand covern, ansonsten kriegt Georgia mit ihm ihre Punkte, kriegen sie mit ihm die Yards. Wir haben die Offensive Line gesehen bei Screens, wie gut sie da rauskommen, wie, ja, sie auch eigentlich immer wieder die Matchups mit Kenny McIntosh suchen. Steel Chambers hatte ja die eine Interception bei der Wheel Route, die auf McIntosh gehen sollte, wo Stetson Bennett den Fehler gemacht hat. Den Jungen musst du irgendwie im Griff haben. Dann hat man noch zwei, drei Backup-Runningbacks, die auch extrem stark sind. Und dann eben die beiden Tight Ends, die, ja, also da kommt schon viel auf das Linebacking-Core drauf zu. Wie du schon sagst, die Winters ist der Beste, ist momentan in einer super Verfassung. Und wenn er es schafft, ein gutes Spiel zu haben, geht das schon mal es ist ein absolutes Key-Matchup. Es ist natürlich ganz, ganz schwer, das zu erwarten gegen diese Athletik und gegen diese verschiedenen Skills, die Bulldogs da haben. Aber die Winters gegen diese fünf Namen, die wir jetzt rausgehauen haben, gedroppt haben, ein absolutes Key-Matchup auf jeden Fall.
Und ich sage auch ganz ehrlich, außen sehe ich tatsächlich niemanden, der in einem 1:1 Travis Hodges Tomlinson da irgendwo gefährlich wird. Also das war das. Ja, da ist es unfassbar. Ey, jedes Mal, wenn ich das. Komm, wer?
Ich habe mir noch aufgeschrieben, das war mein letztes Matchup. Travis Hodges Tomlinson, der Corner, der 5'7 ist, der Jim Thorpe Award Winner, der auch wieder ein starkes Spiel hat. Also ich schaue dem Jungen einfach extrem gerne zu, eigentlich seit Jahren schon. Der wird es mit A.D. Mitchell zu tun bekommen, der von der Verletzung wieder zurückgekommen ist, der auch den Game-Winning-Touchdown gefangen hat. A.D. Mitchell ist einer, der die Saison ja viel verletzt war, glaube ich, vor dem Halbfinale, den letzten Catch in der zweiten Woche hatte, bringt aber eine Größe mit, die, wenn er es mit Travis Hodges Tomlinson zu tun hat, einmal natürlich Georgia als Mismatch identifizieren könnte Und da wird dann natürlich die Frage sein, wenn sie das tun und wenn sie in die zu diesem Matchup auch mal hinwerfen, wie sieht dann Hodges Tomlinson aus, mit, wenn er eben ja drei Köpfe kleiner ist als dieser Receiver, kann er dann trotzdem noch diese Top-Leistung zeigen. Deswegen auch für Hodges Tomlinson ein wichtiges Matchup. Mitchell ist ein Sophomore, also er wird mit ihm werden wir im Draft nächstes Jahr wahrscheinlich was zu tun, kriegen vielleicht übernächstes, je nachdem, ob er dann nächstes Jahr gesund bleiben kann. Aber wenn er gesund ist, so wie jetzt, ein Wide Receiver, der ja Top 50 Potenzial im Draft auch hat, also ein sehr talentierter Junge, interessantes Matchup da, eben wegen der Größe. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er es schaffen kann gegen Hodges Tom oder dass er es schaffen wird, definitiv. Aber auf jeden Fall, das ist der Receiver, den die TCU Secondary nicht aus den Augen verlieren darf, weil er ist außen der gefährlichste Playmaker für mich, für die Bulldogs.
Du darfst mir natürlich auch immer Kontra geben. Das ist ja mein Job. Das belebt ja auch dieses Gespräch. Das mag ich ja gerade daran, weil dadurch nehmen wir beide ja auch ein bisschen mehr mit daraus. Ja, dann zum Schluss deine Prognose, auf die wir alle gespannt sind.
Ja, genau. Ich habe schlechte Nachrichten. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, die Spiele werden knapp. Diesmal glaube ich, dass Georgia das relativ deutlich macht, mit 10 oder mehr Punkten. Hat man jetzt noch gar nicht aus. Ich sag mal, die gewinnen das 41-28. Glaube, das ist jetzt eine Nummer zu viel für TCU. Ich glaube, Kirby Smart, der ist ein bisschen angepisst auf gut Deutsch. Ihm hat das nicht so gut gepasst gegen Ohio State, wo man eigentlich schlechter gespielt hat, wo er auch nach dem Spiel gesagt hat, ey, wir waren nicht gut genug, wir haben viel, viel zu tun vor diesem Spiel. Und ja, mit einem, wie Georgia weitergekommen ist, wie sie jetzt auch arbeiten werden und mit dem Talentüberschuss, den man einfach hat gegen TCU, dass man einfach auf jeder Position gefühlt drei NFL-Leute hat, glaube ich, ja, gehe ich einfach mal davon aus, dass das reichen wird. Und ich finde auch, TCU hat nicht dieses Ceiling, was Ohio State hat, weil Ohio State genau wie Georgia auch zumindest offensiv auf jeder Position drei NFL-Leute hat oder mehr. Das haben sie richtig gut ausspielen können. Wie gesagt, das hat TCU so nicht. Und da müsste schon viel zusammenkommen, finde ich, dass TCU es schaffen kann. Ich will sie zwar eigentlich nicht abschreiben, weil sich das dieses Jahr für jeden, der es getan hat, irgendwie gerecht hat. aber ich glaube, die Bulldogs machen es back-to-back. Und ja, gewinnen in LA ist es diesmal, SoFi Stadium, ihre zweite National Championship im zweiten Jahr mit Stetson Bennett.
Ja, also die Horned Frogs müssen schon über sich hinauswachsen auf mehreren Schlüsselstellen, um das irgendwo hinzubekommen, um überhaupt Georgia da gefährlich zu werden. Da gibt es einfach in zu vielen Gruppen und vor allem auch, was das Talent angeht, ein ganz klares Plus gegenüber TCU. Das teile ich auch mit dir. Ja, genau. Das Spiel, um das noch einmal zum Abschluss zu sagen, in der Nacht von Montag auf Dienstag, offizieller Kickoff ist 1.30 Uhr. Wer es glaubt, wird selig. Das kennen wir nämlich aus dem College Football, dass es dann meist noch ein bisschen dauert.
Wecker auf 1.50 Uhr, Leute. Ich sag's euch. Dann habt ihr noch genau genug Zeit, euch auf dem Handy die ersten Sachen anzugucken, euch einen Kaffee zu drücken oder einen Energy Drink aufzumachen. und dann wird das Ganze so gegen 2, vielleicht 2:10 wird der Kickoff sein. Also als jemand, der schon ein paar von den Dingern gesehen hat, würde ich euch das nur empfehlen. Ihr braucht um 1 noch nicht aufzustehen. Da passiert noch nicht so viel.
Die Gefahr besteht sonst, dass man vorm ersten Kickoff bereits eingeschlafen ist wieder. Ist mir tatsächlich in den Anfängen schon passiert. National Championship Game dran gemacht, davor gesessen, das ganze Vorgeplänkel gesehen und praktisch mit dem Kickoff Augen zu und mit dem, ich glaube, es war damals der Touchdown auf Hunter Renfro, der dann das Spiel entschieden hat für Clemson, da bin ich dann wieder wach geworden.
Das war natürlich ein bitteres Spiel, um einzuschlafen. Also ich habe dann immer meine Probleme in der Halbzeit. Es gibt ja auch Leute, die machen die ganze Nacht durch, das geht gar nicht, also das kriege ich nicht hin. Wie gesagt, ich versuche mich dann irgendwann abends hinzulegen, ein paar Stunden Schlaf zu kriegen, dann aufzustehen, ein bisschen mit was weiß ich, einen Kaffee zu trinken, vielleicht auch 2. Und dann wird für mich die Halbzeit immer schwer. Aber ja, die Vorberichterstattung, also 1.30 Uhr, ja. Kickoff, Nie im Leben.
Vielleicht müssen wir uns kurz callen zwischendrin, damit wir es hinkriegen. Dann bleiben wir einfach dann wach. Machen wir ein kurzes Recap am Telefon und dann haben wir es geschafft.
Das,
mal sehen.
Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee.
So, also ihr habt es gehört. 2 Uhr SoFi Stadium in Kalifornien, dem Stadion der LA Rams und LA Chargers. Große Bühne. Dann das National Championship Game zwischen der 1 und der 3. Lorenz sieht Georgia vorne. Ich teile das mit ihm. Ja, dann kann ich mich schon mal verabschieden. Es war mir eine Freude, Lorenz, nochmal das letzte College-Spiel des Jahres mit dir in der Preview zu besprechen. Und ja, dir bleibt das letzte Wort.
Ja, war mir ebenfalls eine Freude. Jetzt habe ich das wieder vergessen mit dem letzten Wort. Habe mir gar keine Gedanken gemacht. Nein, es war mir auch eine Freude, also ich glaube, für alle Football-Fans, für alle College-Football-Fans, wir haben unglaubliche Halbfinals gesehen, richtig coole Bowl-Games auch gesehen, es ist eine richtig spannende Zeit für den College-Football, wo sich auch, ich nenne es jetzt mal politisch, einiges verändern wird mit den Conferences, mit NIL, wo es viele Debatten gibt, aber auf dem Feld, da kommt es ja im Endeffekt drauf an und da war es bis jetzt eine tolle Saison. Ich hoffe, dass das National Championship-Spiel knapper wird, als ich das vorhersehe. Aber trotzdem hat es mir auch einen Riesenspaß gemacht, die ganze Saison mit dir zu besprechen. Jetzt auch den Move hier zum Football-Quark zu machen, ist extrem cool. Mich freut sehr, dass so viele Leute auch zuhören. Und ja, hoffe, ihr genießt das Spiel. Und dann sehen wir und hören wir uns vor allem nächste Woche.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.